Moin, willkommen bei der zweiten Folge von Set-In. Dieses Mal habe ich mich mit Cash Mo getroffen. Wir haben uns auf der Release-Party von seinem neuen Album Bros in House in der ruhigen Ecke gesetzt und uns ein bisschen unterhalten, unter anderem über den Weg von 1994 bis hin zu Bros in House, den Stilwechsel. Ich kann jedem empfehlen, wenn ihr mal irgendwo seht, Cash Mo live, gebt euch das auf jeden Fall. Cash Mo reist auf sehr gut ab. Ich habe mich schon ein paar Leute live gesehen, aber es war gerade sehr, sehr überzeugend, so wie er die Crowd mitnimmt, so wie er live abgeht, sehr, sehr geil. Aber lange Rede, kurzer Sinn, viel Spaß, Set in Cash Mo, Bros and Hoes, Isaac Podcast, check us out. Brrr.
Wir hängen nur mit Bros ab, sie hängen nur mit Hoes, hängen nur mit, wir kommen hier in NRW, paar Rotten hier im Benzer geht. Wir hängen nur mit Bros.
So, willkommen. Heute bin ich mit Cashmo unterwegs. Grüß dich, Cashmo.
Wie geht's? Alles gut?
Alles bestens. Wir sind heute auf deiner Release-Party. Wie fühlst du dich? Ist das ein gutes Release?
Ja, wie gesagt, zweite Album jetzt dieses Jahr und war ja eigentlich schon so fast so ein Ding der Unmöglichkeit, dass man noch ein zweites Album halt irgendwie schafft, wirklich noch in diesem Jahr auf die Beine zu kriegen. Und ja, jetzt haben wir es geschafft und natürlich ist dann am Release-Tag und mit der Release-Party dann fällt einem natürlich schon noch ein Riesenstein vom Herzen, dass man das halt geschafft hat. Das ist so gesehen, heute fangen wir halt an, das zu ernten, was wir gesät haben, so gesehen halt. Ne?
Du hattest ja, ich sag mal, mit 94 einen großen Wiedergeburt, um das mal so formulieren. Du bist ja in der Masse wieder auferstanden. Und wie ist das für dich? Also spürst du das auch so, dass der Cashmo-Hype quasi wieder da ist? Oder hat sich für dich gar nichts verändert?
Sagen wir mal, so ein Cashmo-Hype war ja auch eigentlich vorher noch nie da. Das war ja, wie gesagt, alles so meine Mucke, was ich gemacht habe, so eher Selbstfindungsphase. Ich sehe auch erst 1994 so quasi irgendwie gefühlt wie mein Debüt halt an. Und ich merke halt auch so den Sound und das, woran ich halt jahrelang gearbeitet habe, um zu dem zu kommen oder was ich jetzt mache, merke ich halt so, kriege ich halt jetzt gutes Feedback. Also Hype haben wir ja nicht, aber man merkt halt jetzt so, alles klar, die Leute haben es langsam auf dem Schirm und da entsteht jetzt halt gerade was.
Das Interessante an der ganzen Sache ist ja, du bist ja Anti-Mainstream. Das ist ja sehr interessant. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, wenn man sich so deutschen Hip-Hop anguckt, die alle machen Trap, Afro-Trap, hoffentlich kommt die um die Ecke, macht Oldschool-Shit, sag ich mal. Wie ist das?
Ja, für mich war es ja generell so, als ich ja Mucke angefangen habe zu machen, war es ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt Mucke, um viel Geld zu verdienen. Zu der Zeit halt damals 99, als ich meine ersten Texte geschrieben habe und meine ersten Aufnahmen gemacht habe, 2002, dann da konnte man mit Deutschrap noch gar kein Geld verdienen. Ich glaube, da war das Einzige, was mal irgendwie mal Geld gebracht hat, war dann damals Fanta 4 oder so oder Fettes Brot halt mit ein, zwei Songs, was mal irgendwie in Deutschland im Mainstream funktioniert hat. Also sagen wir mal so, der Ansatz war halt nie Geld verdienen. Das war halt einfach über meine Vergangenheit halt zu berichten. So und ja, versuchen so eine Art Selbsttherapie für mich und auch andere Leute, die vielleicht dasselbe durchleben, durch meine Songs halt irgendwie zu erreichen und dem vielleicht halt auch Power zu geben. Und wenn wir jetzt halt irgendwann am Ende des Tages vielleicht mal damit ein paar Euro verdienen, so, dann ist es halt cool. Aber wie gesagt, Augenmerk lag nie darauf, Geld zu verdienen, sondern einfach es vom Herzen zu machen. Was dann kommt, kommt dann halt so. Und das, ob es Geld ist oder Hype ist oder Erfolg ist, das ist dann halt einfach nur eine Konsequenz dessen, was man macht.
Ne? Also ist Rap für dich schon eine Form von Therapie?
Auf jeden Fall, so, weil ich sag mal so, wenn es Hip-Hop-Mucke in meinem Leben nicht gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich, wäre mein Traum nicht gewesen, irgendwann mal ein erfolgreicher Artist zu sein, dann wäre vielleicht mein Traum gewesen, ein erfolgreicher Drogendealer zu sein oder Zuhälter zu sein oder halt all diese anderen Dinge, diese Filme, die ich mir als junger Mann noch im Knast auch noch gefahren habe, bis dann halt die Musik kam. Das heißt, die Musik hat mich auf den geraden Weg gebracht, die Musik hat mir einen Fokus gegeben und dadurch bin ich so gesehen wieder auferstanden aus dieser Scheiße, in der ich halt gelebt habe.
Das ist geil. Du hattest ja früher, sag ich mal, in Blockmucke-Zeiten hattest du natürlich schon einen etwas aggressiveren Style. Und wie kam dieser Stylewechsel jetzt hin von diesem aggressiven, leichten Gangster-Rap hin zu diesem chilligen Flow?
Ja, das ist halt immer auch eine Sache der Gegenwart, in welcher du halt gerade lebst. Damals waren die Zeiten halt auch noch ein bisschen rauer. Ich war noch mehr auf der Straße aktiv mit Tickerei und was weiß ich was halt, wo man halt permanent immer jeden Moment bereit sein muss, seinem Mann halt zu stehen. Und so hat sich dann natürlich auch der Sound angehört. Dann hatte ich halt halt eine Zeit, wo ich halt total am Ende war, total am Boden war, keine Bleibe und nichts hatte. Da sind dann halt, ist dann halt dieser Sound entstanden, wie bei In Erinnerung oder Lost Tapes, also ein bisschen die ruhigeren Sachen, die nachdenklicheren Sachen. So, jetzt habe ich es aber geschafft, halt so mein Leben wieder so, ja, ein bisschen so einen Aufschwung zu geben. Und genauso klingt halt auch mein Sound. Und der Sound ist natürlich der Spiegel dessen, was ich halt in der Jugend gehört habe oder was mich halt begleitet hat.
Also das Ganze ist jetzt No Image, da sind jetzt keine Stories, die du dir aus den Fingern ziehst, das ist jetzt alles, sag ich mal, true.
Nein, absolut nicht. Deswegen habe ich auch die Dokumentation 1994 gemacht und auch diverse Leute halt reingepackt aus der Zeit, die halt davon berichten können, dass die Leute auch sehen, hör mal, was der Junge da erzählt, das ist halt alles 100% echt.
Das ist geil. Du hast ja 94 auch komplett selber produziert?
Genau, alles selber.
Aber wie macht man das? Wenn ich zum Beispiel ein Beat kriege von einem Producer, sage ich, ey, du musst die Drums ein bisschen besser machen. Und wenn ich jetzt selber sowas produziere, bin ich natürlich nicht selbstkritisch. Wie macht man das jetzt, wenn man selber ein Album produziert? Mischst du es doch ab?
Also, nee, abmischen nicht.
Und wie ist das denn? Also, wie ist es möglich, selber unabhängig zu sein, die Beats zu bewerten?
Ja, erstmal ist das halt, wie gesagt, ich sage mal so, entweder man hat halt das gewisse Talent, Gehör, Gespür, oder halt nicht, das ist schon mal halt Punkt 1 und ich gehe schon davon aus, beziehungsweise so mein Werdegang gibt mir da auch recht, dass ich halt das richtige Händchen halt dafür habe. Und zweitens ist es halt so, wenn du Produzent und Rapper bist, hast du natürlich immer dem nur Produzenten einen Vorteil gegenüber, weil du selber viel besser bewerten kannst, wo deine Stimme oder so, wo das halt, ja, was der Beat halt braucht oder wo der Beat ein bisschen weniger braucht. Viele Produzenten zum Beispiel, die schicken die Beats, die sind total überladen, so, weil die halt einfach denken, da fehlt noch was. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Beat wie vom Song Brudi einfach nur allein nur das Instrumental hört, denkt man erstmal so, ist nicht viel drin.
Minimalismus.
Aber, genau, Minimalismus, aber das ist die Kunst. Und die Kunst ist es halt mit deinem Rap und mit deinen Hooks und das, wie du es nachher verpackst, zu halt so einem Ganzen, zu einem Ganzen zu machen. Und deswegen hat man natürlich als Rapper und Producer zusammen dann natürlich einen nur Producer immer diesen Vorteil gegenüber, weil man schon den Song hört, während man den Beat produziert.
Und wie wichtig ist es dir dann, selber so Geschichten zu erzählen, also deine eigenen Erlebnisse zu verarbeiten in den Songs?
Ja, das ist auch so, dass ich das plane ich eigentlich nicht. Das kommt halt eigentlich immer so von alleine halt. Wenn ich einen Song höre, einen Beat höre, ein Beat hat immer für mich irgendwie eine bestimmte Stimmung. So, und eigentlich ist es immer so, dass der Beat oder die Melodie sagt mir so, was der Beat selber darauf hören möchte. So, und dem passe ich mich dann halt an und dann versetze mich so gesehen meine eigenen Melodien oder die Beats versetze mich selber in eine Zeit zurück, wo ich mich dann vielleicht an etwas erinnere. Oder über Spielsucht ein Thema zu machen oder wie damals der Song Treppenhaus. Das ist halt der Beat, der mir das gesagt hat, dass das der Beat ist, auf dem ich diese Geschichte zu erzählen habe.
Auch ein eigener Beat von dir, also ein eigener Beat ist eine Leide zu sagen, ich möchte jetzt diese Story erzählen.
Genau, weil das halt dann dieses gewisse Gefühl dann halt auch hat. Und deswegen ist es auch dann, wenn die Leute natürlich dann diese Lieder hören, die dann auch einen Story-Hintergrund haben, dass sie dann immer sagen, so, boah, das ist halt so überkrass. Ich kriege dann immer die Mega-Props dafür, weil ich halt immer genau das Richtige zusammenfüge.
Das macht ja heutzutage auch kaum einer. Also dieses Storyteller-Ding, so richtig Geschichten bei den Songs zu erzählen, das macht so gut wie kein Rapper mehr heutzutage. Es geht nur um Koks und Nutten, aber keiner holt mehr so melancholische Geschichten raus. Was meinst du, woran liegt das? Können die das alle nicht mehr?
Ja, es liegt einfach daran, dass die meisten Rapper halt das halt, wie gesagt, aus dem Beweggrund Kohle halt machen, dass sie Geld verdienen wollen und die wissen halt ganz genau so, kleine Kinder wollen halt immer so verbotene Sachen hören und am besten irgendwelche Mutterbeleidigungen, weil eigentlich gibt die Mucke den Jargon wieder, den es auf dem Schulhof gibt bei den Kleinen, ne, wo die sich dann gegenseitig mit Mütterwitze dann dissen oder irgendwelche Traumfantasien von Kokain-Dealern haben und das geben dann diese Leute, also diese Künstler, den Kids dann halt, die liefern denen eigentlich das, was sie hören wollen. Und das ist dann gezielt Geld machen für mich.
Bist du der Meinung, es gibt zum Beispiel, sag ich mal, hochrangige Rapper, die sowas ja nur noch machen und die bezeichnen das selber als eine Parodie. Also die überspitzen das, aber kann ein 14-Jähriger diese Parodie erkennen? Wenn da jeder über Nutten und Koks wird, meint, das ist doch für den dann die Wahrheit, oder?
Ja, das ist, jeder 15-Jährige ist nicht dasselbe, ne. Es gibt halt, wenn ich an mich denke, ich war mit 15 bin ich am Knast gelandet, mit 14 halt schon viel reifer. Der andere ist aber noch mit einem Autobahnteppich im Kinderzimmer halt noch mit 14, mit den Autos über dem Teppich wohnen fahren. Der kann es vielleicht noch nicht so differenzieren halt, was real ist und was halt nur irgendwie Image halt ist. Also, kann schon sein, dass es auf manche Kids halt, so gesehen, ja, einen schlechten Einfluss macht. Aber dann müsste ich jetzt so, wie gesagt, bei mir war aus, wir haben auch Ami-Mucke gehört, das waren auch harte Texte. So, aber mich hat ja Mucke ja so weit inspiriert, dass ich selber Mucke machen wollte und aus mir was Vernünftiges geworden ist. Deswegen kann man das nämlich nicht über einen Kamm scheren, ja. Weil das ist das nämlich, was die Politiker dann gerne machen wollen. Die wollen sagen so, alles klar, die Texte sind so hart und deswegen hat der Typ einen Überfall gemacht. Das ist Schwachsinn. Das
sind Ausrede.
Genau, das sind dann die Lebensumstände halt auch, ne? So, weil sonst dürfte es keine Actionfilme mehr geben. Da wird auch schon um 16 Uhr im Fernsehen gibt's auch schon Schießereien, ja, und oder nackte Haut. Also das hat damit eigentlich nichts zu tun.
Wobei ich der Meinung bin, dass Musik in der Lage ist, einen Menschen mehr zu inspirieren als jetzt ein Film. Du guckst einen Film höchstens einmal und Musik, du hörst ein Album, du pumpst das durch. Der Künstler beeinflusst dich ja auch irgendwie. Und dann ahmst du ihn ja auch eventuell nach. Egal in was in der Richtung, ob gut oder böse.
Ja, ich sehe das eher so, wenn halt einer die ganze Zeit harte Texte rappt, dann motiviert es aber eher so einen kleineren Jungen dazu, dass er der King sein will. So, und dann sagt er vielleicht so, ja, ich will ein stabiler Mann sein und ich melde mich im Boxen zum Beispiel an. Und ich fange an zum Beispiel Kampfsport zu machen, weil ich will der Krasseste sein.
Das hat dich auch inspiriert. Ami-Rap, hast du in deinen Songs erzählt, dass du auch durch die Amis angefangen hast zu rappen im Knast, richtig?
Genau, weil ich halt mein ganzes Leben lang immer schon die ganzen Ami-Hip-Hop halt Todes abgefeiert habe.
Wie hast du es geschafft, diesen Sound so hinzukriegen? Pumpst du viele Oldschool-Beats oder wie machst du
das? Kommt vom Herzen. Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt da sitze und irgendwelche Oldschool-Beats pumpe. Das ist halt so gesehen, die Mucke, die ich damals gehört habe, ist der Soundtrack meines Lebens. Und das ist halt in meinem Herz halt übergegangen und ich muss dafür nicht nachdenken oder jetzt mir irgendwelche Ami-Sachen anhören und versuchen, na, da könnte ich das vielleicht so machen oder so machen. Ich setze mich ans Keyboard, ich fange an zu spielen, Freestyle und diese Dinge entstehen einfach.
Das ist ja so gesehen gang und gäbe in deutschen Rap, dass man die Amis kopiert, Rap etc. pb, das haben sie ja alles übernommen. Was ich mich noch frage, ich bin jetzt ein bisschen rumgesprungen, eigentlich wollte ich schon einen roten Faden machen, aber bezüglich 94, kann das sein, dass 94 zum Vergleich zu Bros und Hoes schon dick dunkler ist von den Beats her? Von der Stimmung her, weißt du?
Also du meinst 1994, dass es dunkler ist,
genau,
ne?
Von den Beats.
Ja, schon, auf jeden Fall, das stimmt schon.
Ist doch mehr melancholisch gefühlt, weil Bros and Roses zum Beispiel finde ich teilweise battle-lastiger von den Beats her.
Ja.
Und bei 94 gibt es halt mehr, so ich meine, so eine nachdenkliche Pose. Du hast natürlich auch bei Bros and Roses 1, 2, 3 Songs drauf, die natürlich schon mehr Tiefe haben. Aber so grundsätzlich gesehen ist das da schon, sag ich mal, ein Tick, also beattechnisch aggressiver.
Ja, ich finde halt, dass ich glaube, das liegt daran, dass bei Hoes and Bros halt hier und da auch so ein bisschen so New York-Einflüsse, glaube ich, auch drin sind von den Drums her. Okay. Zum Beispiel wie bei Level.
Die sind härter, die Drums.
Genau, die sind halt härter, die Drums. So, das war dann halt einfach so, wie es in dem Moment dann halt entstanden
ist. Du hast mir gerade eine geile Vorlage, auf die ich eigentlich eingehen wollte. Aber bezüglich nochmal 94, wann hast du, also wie lange hat die Produktion da gedauert?
1994 eigentlich sehr lange, weil zuerst sollte mein Album ja Rap aus Prinzip heißen. Dann habe ich halt so ein paar Sachen gemacht, so die so in die Richtung Halt Distanz und 64 Bars gingen, so diesen klassischen Deutschrap. Hab irgendwann immer gemerkt, so, hey, das ist doch nicht das Richtige, das bin doch nicht ich. Und hab dann halt irgendwie angefangen, so ein bisschen an meinen Sound zu feilen. Und hab dann, als ich das Twin-Album auf jetzt produziert habe, da angefangen halt einen neuen Sound halt zu kreieren. Deswegen auch für die Leute, die es zum Beispiel noch nicht kennen, pumpt euch auf jeden Fall mal das Auf jetzt-Album. Da hört man halt so die Entstehung eigentlich von diesem Sound. Und da habe ich halt gemerkt, alles klar, das ist auch etwas, was ich habe zum Beispiel Lieder von vor 10 Jahren, wo ich schon angefangen habe, Beats zu klimpern, wo ich schon diese West Coast-Schiene immer so ein bisschen so angepackt habe, aber es einfach noch nicht umsetzen konnte. Weil West Coast-Beat zu bauen, so oder so diesen Style, ist sehr schwer.
Ja, ich finde halt geil, auch bei Bros and Hoes, man merkt sofort dieses Feeling. So, ich fühle mich teilweise auch in die 90er zurück, wenn ich da so diese Beats höre, wenn die anfangen, denke ich sofort, ey, ich komme irgendwie so Nate Dogg oder sowas. Das ist halt ja, schon sehr, sehr geil. Ja,
weil die Kunst ist, diese Beats sind zum Beispiel, wenn wir jetzt 1:1 irgendwelche Beats aus den 90ern von den ganzen West Coast Rappern nehmen würden, da würde nicht immer ein deutscher Rap drauf passen, auch nicht meiner. Das heißt, die Kunst ist, diesen Sound zu machen, ihn aber so zu machen, dass er Deutschrap-kompatibel ist. Das heißt, nicht jeder derer Beat, zum Beispiel von einem Doggy-Style-Album oder so, ist nicht für Deutschrap-kompatibel. Das ist nämlich auch so.
Aber was ist ein Deutschrap-kompatibler Song, sorry, wenn ich dir dazwischen rede?
Ja, das braucht halt diesen gewissen Vibe, dass es für Deutschrap halt kompatibel ist. Wenn du jetzt Snoop Dogg-Beats von früher nehmen würdest, da wären voll viele einfach viel zu happy. Wenn du da deine Songs drauf machen würdest, auf Deutsch, es wäre halt immer so Fremdschamgefühl. Das passt halt nicht für dieses Land.
Meinst du, die müssen halt
ein Tick härter sein, die Beats, authentischer bezüglich, also schon, jetzt nicht kopiert, aber schon sagen, komm, wir haben jetzt unseren eigenen Stil, der deutsch ist, um das mal so zu formulieren, ohne dass man merkt, wir haben jetzt Ami-Einflüsse bei uns, so krass.
Das kann ich so gar nicht mal erklären, es muss halt einfach in dieses Land hier passen. So, es muss halt in dieses Land passen und genauso musst du mit deinem Rap auch schaffen, halt dich davon zu lösen, dass du jetzt nicht versuchst, einen auf Snoop Dogg zu machen. Zum Beispiel, ich höre auch oft Sachen von Leuten, die auch so auf so West Coast Beats rappen und die versuchen dann auch eins zu eins, letztes Mal hatte ich noch ein paar Demos da, auf Tupac zu machen, dann benutzt ihr auch genau dieselben Worte und
also mehr so biten.
Ja, so extrem gebeitet. Und dann ist es halt Fremdscham. Bis hierhin war es halt immer so, dass immer wenn Deutschrapper versucht haben, diesen Sound zu machen, war es meist zu 98% immer Fremdscham. So, das heißt, es gibt halt einfach nicht viele, die verstanden haben, wie man dieses Thema anpacken muss. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen.
Ich muss sagen, du hast jetzt eine Cashmo-Blaupause entwickelt, so was beattechnisch angeht. Ja. Und jetzt, wie war jetzt die Pause? Also du hast jetzt 94 released. Mhm. Wann hast du angefangen, Bros und Hoes zu produzieren?
Schon in der Promophase zu 1994.
Warst du so kreativ?
Ja, war ich. Dann habe ich schon weitergemacht. Also Hoes und Bros und Level waren somit die ersten Songs, die ich gemacht habe. Ja, das war eigentlich schon mit in der Promophase.
Der Name, abgesehen von diesem normalen, sag ich mal, wo man das assoziiert, hat das sonst irgendeinen tiefgründigen Grund, der Name, oder?
Hoes and Bros?
Ja, und da ist das halt einfach nur eine Aussage.
Ja, einfach für die Jungs und für die Mädels halt, ne, so.
Ja, weil Hoes im Sinne von, also Bros ist klar, aber Hoes halt im Sinne von Schlampen, also genau, das Arschlöcher ist jetzt, das in diesem
ist,
Sinne.
Das ist jetzt wie in Amerika halt damals. Man kann es jetzt halt negativ auslegen, das Hoes, man kann es aber auch positiv vielleicht auslegen.
Also, da habe ich mehr negativ assoziiert, oder?
Genau, kann man ja. Damals hat man in Amerika ja auch Bitch negativ assoziiert, aber die ganzen weiblichen Rapper, die damals angekommen sind, Foxy Brown oder Lil Kim und was weiß ich was, so, die haben nachher einfach dieses Wort halt rumgedreht.
Das ist aber genauso wie mit diesem N-Wort die ganze Zeit.
Genau.
Die schwarzen Weiten und die farbigen, ich weiß nicht mehr, was politisch korrekt aussehen. Ne?
Genau, man hat das aus dem Negativen was Positives gemacht. Eine Ho kann dann vielleicht halt einfach sein, die halt hart ist, ne, die halt tough ist und die halt gerade stehen kann. Man kann auch versuchen, halt einfach diese Worte einfach mal zu drehen und zu wenden dann halt. Ne?
Was ich mich jetzt frage, okay, du hast gesagt, ich mache jetzt ein Album und du hast dir ja bestimmt geguckt, okay, das machen jetzt die anderen Rapper, ich mache jetzt das Gegenteil. War das für dich ein großes Risiko?
Ja, also ich habe jetzt nicht geguckt, die machen das, ich mache jetzt extra was anderes.
Mainstream
halt. Genau, so war es jetzt nicht. Ich habe einfach gemacht, wie es vom Herzen halt kam. Aber natürlich war das ein Risiko. Und natürlich war das auch am Anfang bei 1994 so ein bisschen Zitterpartie, ob die Leute das jetzt annehmen oder nicht. Ich war mir immer sicher, Bro, diesen Hit. Ich war auch immer sicher, dass wenn ich einen ganz anderen Namen gehabt hätte zu der Zeit, wäre Brody, wäre auf jeden Fall ein Millionenklick. Song auf jeden Fall
gewesen. Flow ist der geil.
Genau, wir gehen ja jetzt schon auf die 1 Million Klicks auch damit zu. Und deswegen, da wusste ich, es ist ein Hit, aber es hätte auch total nach hinten losgehen können. Problem bei 1994 in der Promophase war eher so, dass wir uns überlegt haben, womit fangen wir jetzt an? Machen wir einen Song zuerst oder die Doku? Aber damit die Leute endlich mal wissen, wer ich bin, lag es auf der Hand, erst die Doku zu machen. Hätte aber auch sein können, dass die Doku zum Beispiel nach einer Woche erst 800 Klicks gehabt hätte.
Ja, klar.
Und das wäre ein kompletter Reinfall gewesen und alles wäre umsonst gewesen.
Das Problem ist halt, kommt jetzt aus dem Nix, keiner kennt diesen Style, natürlich schwierig, da Aufmerksamkeit zu generieren. Und die Hip-Hop-Medien halten sich natürlich alle an diesen größeren Leuten fest, versuchen immer den Strom hinterher zu springen, aber du hast es ja geschafft.
Genau, ich habe es geschafft. So, die Doku hat das halt bewirkt, das, was ich erreichen wollte. Aufmerksamkeit und dass die Leute endlich verstehen, wer ich bin und dass die Sachen, die ich rappe, halt echt sind. Und dadurch haben die Leute natürlich auch meinem ersten Song dann auch mehr Chancen gegeben. Das war dann halt Brody und Brody war halt einfach ein Hit. Und Brody hat dann so gesehen die Türen aufgetreten.
Das ist geil. Und daraufhin hast du dich jetzt entschlossen, weiterzugehen und hast mit Bros und Hoes das Ganze fortgeführt. Also du hast gesagt, komm, also während der Promophase hast du angefangen.
Genau, der Promophase, weil ich wusste, wenn 1994, weil es ein sehr schnelllebiges Geschäft geworden ist halt, ich wusste, 1994 war jetzt krass, okay, wenn ich aber jetzt ein Jahr verschwinde, schon nach 2 Monaten hätten die Leute mich schon...
Du willst den Hype quasi nochmal mitnehmen.
Genau, die Leute hätten mich schon wieder vergessen und für mich war halt wichtig, als klar, ich muss irgendwie schaffen, ein zweites Album nachzuliefern, um mein Standing zu festigen. Jetzt weiß ich, jetzt wo mein Album raus ist, jetzt weiß ich, alles klar, ich habe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 1994 war so, hey, boah, das ist krass. Das war krass. So. Aber die hätten mich auch morgen schon wieder vergessen und wären dann wieder auf einen anderen Film gewesen und ich wäre aus den Augen, aus dem Sinn.
Das war so dein Einstieg sozusagen, das habe ich jetzt drauf. Und Bros and Hoes, jetzt, das ist jetzt das Album, wo ich euch zeige, es geht weiter, ich behalte diesen Stil bei, die Qualität bleibt erhalten.
Ja, das hat halt einfach, das war halt das jetzt das Album, was dann bei den Leuten mich bei denen im Kopf halt einbrennen lassen hat. So, genau. Dieses Standing halt. Jetzt habe ich ein Standing, jetzt kann ich auch mal ein halbes Jahr weggehen oder ein Jahr und die Leute haben mich nicht vergessen. Die Leute wissen auf jeden Fall, wer der gute Kollege da ist halt. Ne?
Und was ist mit Charts? Ist das für dich ein wichtiges Thema?
Charts ist immer schon wichtig, weil natürlich auch medial und hier und da wird natürlich auch ein bisschen immer danach gemessen halt, so auch wegen Berichterstattung und so. Das ist nicht das Wichtigste. Also wenn ich jetzt einigermaßen Geld verdienen könnte, ich würde nicht charten, wäre es mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Aber es hat halt für deinen eigenen Namen, für deine eigene Marke, für deinen Stellenwert, ist es halt schon wichtig, dass man es zumindest so irgendwo da in den 50er-Bereich schafft.
Das ist wichtig, also Hauptsache 50er-Bereich.
Ja, dass man halt einfach reinkommt, weil sonst ist es ja eigentlich eine Bestätigung dafür, dass du halt überhaupt nicht funktionierst.
Ist das aber schon von Verkaufszahlen etwas, womit man zufrieden sein kann, mit dem man noch leben kann?
Nein.
Das also, du lebst ja nicht von.
Aber ich lebe schon, ich mache nur andere Sachen. Ich bin ja, wie gesagt, Produzent, ich habe ein Label, ich mache viele Sachen und leben kann ich schon, ich komme klar.
Seid ihr eigentlich so ein richtiges Independent-Label oder seid ihr so ein Groove Attack oder je nachdem, es gibt ja verschiedene Plattformen dafür?
Ja, ich bin ein Independent-Label, aber so ein Groove Attack braucht man ja immer, das hat ja jedes Independent-Label. Wir sind halt nur kein Major, jetzt kein Universal oder sowas.
Aber sagst du denn zu diesen Indie-Labels, die sagen, wir sind Indie, aber die den gleichen Major-Deal haben, ist das nicht ein bisschen paradox?
Ja, also ich weiß nicht, gibt's da einen, der das sagt, dass er Indie ist?
Es gibt ja Leute, die sagen, die sind Independent, aber haben zu gleichen BMG-Deal. Ich habe da jetzt einen Namen gehabt, aber ich wollte jetzt nicht.
Ja, dann sind's halt keine Tatsachen. Also es ist halt nicht die Wahrheit, ne? Also wenn man halt bei Sony ist oder Universal, dann ist man halt Major und nicht mehr Indie. Ja.
Ne? Perfekt. Gut, das haben wir jetzt soweit abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was mir sehr wichtig war, Bros and Hoes. Du hast mir eine sehr gute Vorlage gegeben bei dem Song Level. Du redest ja so ein bisschen außen off und du erzählst ja, du bist Musiker und kein Künstler. Und ich habe da interpretiert, ich habe dieses Thema auch drüber nachgedacht, bevor wir hier angefangen haben. Für mich ist ja ein Künstler jemand, der sich verbiegt und ein Musiker ist jemand, der seinem Stil treu bleibt. Mhm. Wie denkst du drüber?
Musiker ist halt in dem Bereich, sage ich halt, ich bin halt keiner, der so Scheuklappen aufhat und nur Tunnelblick, nur Hip-Hop sieht, sondern Musiker bedeutet für mich so, dass man halt für alles offen ist, dass man alles hört, dass man auch, dass man für jede Musik das Verständnis hat, dass man das fühlt, dass man auch andere Musik analysieren kann, wie Jazz oder Rocksongs und so weiter und so weiter, dass man halt einfach offen dafür ist, einfach, dass dein Herz halt für Musik ist und du natürlich dann auch aus einem viel größeren Pott halt herausschöpfen kannst, so, weil du viel mehr Einflüsse und viel mehr zulässt halt.
Also es ist also für dich schon wichtig, dass Leute sagen, er ist ein Musiker und er ist halt kein Künstler, der sich verbiegt. Das ist schon wichtig, weil du das sagst ja auch so aus dem Off und du redest ja auch.
Verbiegen auf jeden Fall niemals. Also verbiegen werde ich mich niemals. Das wird für mich nicht in Frage kommen.
Das ist cool. Und wie weit bist du jetzt erlöst? Jetzt ist das Release oder ist noch eine Spannung da?
Ja, doch schon sehr erlöst, weil das war jetzt über ein Jahr lang wirklich mega harte Arbeit jeden Tag.
Du hattest ja auch einen Festplattencrash.
Festplattencrash hatte ich auch noch. Ich hatte dann ein Studiowechsel, ich habe mein Studio aufgelöst in Düsseldorf, musste am nächsten Tag das Studio an den Corey sogar übergeben. Der Corey hat mein Studio übernommen.
Corey ist auch der Kollege.
Genau, der für Kollege genau. Und Farid Bang und so Sachen immer gemacht hat. Musste das also jetzt am nächsten Tag abgeben. Mir fehlten noch zwei Songs. Das heißt, ich habe in der letzten Nacht habe ich noch zwei Songs gemacht und das war dann Sie wussten und Renn vom Album. Das habe ich in einer Nacht geschrieben, Beats gebaut und recorded. Dann morgens früh um 7 oder so zum Lex geschickt, zum Mischen und Mastern. Dann habe ich direkt meine Boxen alles abgebaut morgens und bin ausgezogen.
Boah, ist so richtig stressig. Ja. Aber hat sich das gelohnt für dich? Jetzt bist du zufrieden, wenn du das Album so gesamt betrachtest?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin mega zufrieden. Also nichts, wo man sich verstecken muss. Also
ich muss sagen, es lässt sich auch sehr gut durchhören. Die Beats sind sehr geil, abwechslungsreich. Deswegen frage ich mich halt immer, also hast du auch komplett selber produziert, das Ding?
Ja. Krass.
Und wie ist das? Nimmst du dir da auch irgendwie was vor? Sagst du, komm, ich mach das jetzt alles, weil ich meinte ja, 94 war schon dunkler, jetzt ist alles so ein bisschen heller, so ein bisschen auch teilweise battle-lastig. Ist das so, was man sagt, komm, ich geh jetzt mehr in so eine Richtung oder steht das mehr?
Nee, wie ich halt gesagt habe, der Beat gibt mir vor, was ich zu machen habe und das kommt halt alles so vom Herzen, wie es in dem Moment halt entsteht. Einfach Kunst muss man einfach entstehen lassen, halt Musik. Sobald man Musik plant oder einen Hit planen will oder so, das wird eh nicht funktionieren. Deswegen, Musik kommt einfach, wie sie kommt.
Also meinst du schreibst ja nicht bewusst eine catchy Hook, damit das Ganze gut klingt, sondern es muss auf jeden Fall erstmal in den Song reinpassen.
Ja, wenn der Beat es halt zulässt, dann merke ich halt auch schon, ob eine catchy Hook da halt funktioniert und dann werde ich natürlich halt auch machen.
Was sofort auffällt, ist, du hast die Features um 300% erhöht. Wie kommt das? Weil Bros und 94 war ja mehr komplett Solo und jetzt hast du drei Features.
Genau, ja, ne, es war halt, bei 1994 war es halt für mich wichtig, dass mein Album nicht die Leute pumpen, weil vielleicht irgendein Hochkaräter da drauf ist, sondern weil die Musik überzeugt und ich als Person halt überzeuge. Das war halt für mich wichtig und deswegen habe ich halt extra bewusst diesen Schritt bei 1994 gewählt, niemanden zu featuren, noch nicht mal Freunde, so um einfach für mich selber, dass ich selber halt mich mal auf die Mappe setze.
Was ich ja auch krass finde, das zeugt auch von sehr Selbstbewusstsein, wenn du als Künstler komplett keine Features machst, wenn du dir anguckst, die Künstler, die machen wie 5 Features mit 11 Songs, das ist total inflationär und bei dir, ich finde, das ist sehr gut, das zeugt, der Künstler ist überzeugt von seinem Projekt und der steht für sich alleine da, das ist geil. Du hast ja auch erwähnt in deinem Song, dass du mit Motrip auf Tour gegangen bist. Vor 94 war es, glaube ich, noch, ne?
Ah ja, das war zur Embryo-Zeit, da war ich mit
Hat auf das Tour. Für dich auch irgendwie was noch bewirkt, rap-technisch?
Nein, eigentlich nicht. Das war halt einfach ein bisschen Live-Erfahrung sammeln, aber dass mich das jetzt irgendwie beeinflusst hätte, das auf gar keinen Fall.
Weil du warst dieses Jahr auch schon gut unterwegs, bei Frauenwelt, da warst du, bei vielen Hip-Hop-Events warst du auch. Was ist, glaube ich, zum ersten Mal auch so wichtig, dass du aktiv dabei bist, oder täusche ich mich da?
Ja, diesmal ist auf jeden Fall, dieses Jahr war halt in allem halt mehr, ne, so Splash, um Splash zu spielen und so weiter und auch jetzt im In- und Ausland noch zu spielen, jetzt bis Ende des Jahres in der Schweiz und in Österreich, so, das ist halt schon, sowas halt vorher nicht.
Aber ist doch schon, sagen wir mal, so ein gewisser Cash-Hype ist aber auch schon dann vorhanden.
Ich weiß nicht, ob man das Hype nennen kann. Ne?
Ja, aber wenn das schon vor so hochkarätigen Veranstaltungen gebucht wird, das heißt schon was.
Ja, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, halt der Anfang. Sagen wir mal so, wir haben den Fuß in der Türe drinnen, ne? Und jetzt treten wir sie halt auf.
Genau, und ihr habt ja auch, das Signing habt ihr ja nicht mehr. Das wird ja aufgelöst, weil ich weiß, ne?
Wir haben bei uns noch 9 Milli. Der ist halt noch da. Und das andere Signing, was wir hatten, ist halt nicht mehr da.
Genau, das habe ich ja noch mitbekommen. Genau. Also müssen wir nicht drüber reden.
Genau.
Was noch mich frage ist, bist du immer noch jetzt in so einem kreativen Prozess oder bezüglich halt, heute ist ja der Release, weil ich euch das schon gesagt habe, der 6.10., wir sind hier auf deiner Release-Party. Ja. Und wie fühlst du dich so?
Ja, ich bin jetzt schon 2 Monate im Studiobau halt und ich merke halt jetzt, mir fehlt halt langsam mein Yamaha und ich bin eigentlich gerade so heiß wie noch nie zuvor. Das heißt, wenn mein Studio jetzt schon fertig wäre, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt schon wieder ein halbes Album im Kasten.
Du bist so kreativ.
Ja, ich bin auf jeden Fall gerade total unter Strom sogar. Ich stehe halt morgens auf, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, weil mein Studio einfach nicht aktiv ist, weil es halt immer noch gebaut wird. Und das ist mir jetzt schon langsam zu viel Ruhe. Und ich warte einfach nur noch darauf, so, dass das Studio dann jetzt halt in 6-7 Wochen endlich mal fertig wird. Und dann werde ich auch komplett Randale machen.
Also du hast schon komplett neue Ideen für Songs, Beats?
Alles da, alles. Ich warte halt einfach nur draußen. Ich bin richtig heiß.
Das ist geil, weil ich kenne das ja, wenn man was Künstlerisches macht und das auslebt, dann ist man ja auch irgendwann mal leer. Man hat keine neuen Ideen mehr. Das ist bei dir gerade aber gar nicht so.
Ja, das war dann halt, wo ich letzten Songs abgeliefert habe, dann hatte ich erstmal die Schnauze voll. Dann haben wir angefangen, den Studiobau zu machen. Dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, hey, ich vermisse doch jetzt das Studio, in dem ich dann jetzt arbeiten kann. Und das kam dann halt immer mehr und mehr. Und jetzt langsam werde ich halt schon wibbelig, sag ich mal so, ne?
Man merkt schon, also die Euphorie ist auf jeden Fall da. Und hast du auch schon konventionell was im Kopf? Oder ist das jetzt einfach nur so Solo-Projekte, die du dann erstmal für dich so ein bisschen machen möchtest?
Also ich werde auf jeden Fall, wenn das Studio fertig ist, mit 9 Milli anfangen zu arbeiten, dass wir da mal ein bisschen Gas geben. Aber auch für mich selber habe ich eigentlich schon der Plan, was kommen wird und was passieren wird, ist eigentlich schon da.
Was ist dein Lieblingssong auf dem Album?
Jetzt, also Asozial mit Twin feiere ich auf jeden Fall mega krass. Level fand ich auch immer gut.
Ich finde, Level ist echt eine krasse Aussage. So. Ja. Das hat mich echt geflasht, wenn ich das gehört habe. Das musst du ja erstmal bringen. Vor allem ist es natürlich sehr selbstüberzeugend, aber für den anderen könnte es natürlich auch wie Arroganz wirken. Mhm. Das ist natürlich, wie man es ansieht, aber das ist schon ein Statement, ne?
Ja, die Sätze, die ich am Anfang sage von dem Song und die ich auch hinten sage, das Krasse ist ja, das war ja nichts Geplantes für den Song, sondern das war eine Voicemail bei WhatsApp, die ich an 9 Milli geschickt habe, weil wir haben über irgendwas gesprochen halt. Und dann hat 9 Milli mir auf einmal hat mir eine Nachricht zurückgeschrieben, sagte, wo willst du dich verarschen, was für eine Nachricht, die mache ich als Intro von dem Song. Dann habe ich mir die nochmal angehört, habe ich gedacht, ja krass, ist eigentlich wirklich gute Aussagen dabei. Es war also nichts Geplantes und dann haben wir halt den Song zusammen gemacht und dann habe ich halt einfach diese Voicemail dann halt gestückelt da halt eingebaut.
Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Und sonst noch?
Was haben wir noch? Spilo ist halt mega und was haben wir? Hosen Bros war super. Ey, da sind so viele. Wenn ich hätte, auf jeden Fall auch mega stark. Eigentlich alle, ne? Sonst hätte ich sie nicht rausgehauen.
Aber du hast viele selbstironische Lines auch eingebaut, ne?
zum Beispiel?
Die mit der Bank, mit Advokat.
Ach so, ja, klar, weil man sagt die, ja, halt, ne, die war das nochmal. Advokat ist Anwaltsliebling, genau. Ne, diese genau, Werbung halt. Genau,
das ist eine deutsche Stadt mit der Advokat.
Genau, ja, das ist halt auf jeden Fall, ist schon eine nette Line, sagen wir so. Aber die geilste Line für mich vom Album ist nicht eine Line, die ich selber gerappt habe, sondern die von Twin, und die ist, wenn dein Leben zwischen Grab und Gefängnis liegt, bist du angekommen in der Champions League. Das ist für mich die geilste Line auf jeden Fall von der Platte. Das ist
wundervoll.
Und nicht mal von mir selber, ne?
Ja, man muss ja auch mal Props abgeben können.
Ja, auf jeden Fall. Ne?
Gut, wir sind jetzt unter Zeitdruck, denke ich.
Ja, ich glaube auch. Wenn die Leute wollen Soundcheck machen, ich kriege ja schon Stress, schon meinen Namen schon hier überall, ne?
Ja, das kriegen wir noch Haue. Ja. Super, alles klar. Aber hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, bestellt euch oder kauft euch Hoes & Bros, geht in den Laden, wenn nicht auf Amazon, die haben immer jede Menge am Start. Ich bin am jetzt in Frankfurt demnächst, dann bin ich am 14.10. In Österreich, in Wien, und am 16.12. in der Schweiz. Kommt alle rum, lasst Action machen, Party machen und ja, Support.
Boah, das ist kein Mord. Am besten auch in Ruhe. Ich finde, das Album kann man schön durchhören, ein Stück. Ist auch so eine kleine Reise, sehr empfehlenswert an dieser Stelle. Also das ist meine unabhängige Meinung. Ich hätte ja schon was anderes gesagt. Alles klar, ich bedanke mich bei dir, Cashmo.
Alles klar, jedenfalls danke, ne?
Ciao. Wir sind einfach immer broke und gemeinsam mit dem Bros. Guck mal, kleiner, meine Flows sind Designer, deine No-RPs. Für Community, auf einmal geht es los.